Hey Julia, ich bin's, Diana. Und ich habe heute über Gelenkschmerzen in den Wechseljahren gesprochen mit einer Orthopädin und Gendermedizinerin. Und lustigerweise oder tollerweise, und das will ich hier jetzt unbedingt noch kurz loswerden, hat sich mehr oder weniger während wir gesprochen haben echt was getan auf diesem Gebiet. Also aus meiner Sicht ein Durchbruch. Und zwar hat ein US-Forscherteam um die Orthopädin Wanda Wright, das schreibt man Wright, das Thema wirklich mal sorgfältig aufgearbeitet und dem Kind einen Namen gegeben. Wir sprechen hier also in Zukunft vom Musculoskeletal Syndrome of Menopause. Und Wanda hat noch was gemacht, was ich super finde. Sie hat nämlich dafür gesorgt, dass man sich die Arbeit einfach runterladen kann, kostenlos, mit der Idee, dass man sich das ausdrucken und mit zum Arzt oder zur Ärztin nehmen soll. Und es ihm oder ihr dann überreichen kann, wenn es dort mal wieder heißt, Gelenkschmerzen? Nee, das hat mit den Wechseljahren nichts zu tun. Guckt mal in die Shownotes, da findet ihr alle Links, auch die zu der Arbeit. Und jetzt geht's los mit der Folge. Liebe Grüße!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Rebecca Sänger, die Orthopädin und Unfallchirurgin, operiert am liebsten Knie, und zwar an der Uniklinik Greifswald. Sie hat ein glühendes Interesse für geschlechtssensible Medizin und bringt das Thema auf Tagungen ihren Kolleginnen und Kollegen nahe. Wir wollen heute sprechen über Knochen- und Gelenkschmerzen unter dem Einfluss von Hormonen bei mittelalten Frauen. Herzlich willkommen, liebe Rebecca.
Vielen Dank. Schöne Einleitung.
Ja. Ich freue mich, dass du da bist, und ich glaube, ich muss erst mal erzählen, wie wir überhaupt zueinander gefunden haben. Mhm. Ich hatte nämlich schon lange, lange, lange die Augen aufgehalten nach einer Orthopädin, mit der ich über Hormone und Gelenke würde sprechen können, aber irgendwie ohne Erfolg. Und dann hatte ich schon eine Bekannte angehauen, mit der ich mal zusammengearbeitet hatte, von der ich wusste, die ist Orthopädin und im besten Menoalter und nimmt selber Hormone und interessiert sich einfach für das Thema. Ich hatte irgendwie gar nicht mehr zu hoffen gewagt, dass ich noch jemanden finde mit einschlägigem Schwerpunkt. Aber dann habe ich zum Glück nochmal bei der Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie angefragt und schwupps, waren wir verbunden. An der Stelle herzlichen Dank an Susanne Herder von der DGOU Pressestelle.
Ja.
Rebecca, ich wollte dich als allererstes mal fragen, warst du denn erst Orthopädin oder hast du dich erst für die geschlechtssensible Medizin und damit eben auch für Menothemen und andere interessiert?
Schwierig zu beantworten, weil es fing eigentlich mal in der Charité an. Ich habe dort studiert und da gibt es schon seit ganz vielen Jahren ein Institut für geschlechtsspezifische Medizin.
Für die Keimzelle, ne, in Deutschland.
Genau, genau. Thema. Also wer sich damit beschäftigt, weiß, das ist so das Epizentrum immer gewesen. Und damals war das ein Wahlfach im Studium und konnte sich da unterschiedliche Themen aussuchen und mir wurde das zugelost. Also ich konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Damals schon war klar, und das ist ja nun schon über 10 Jahre her, dass Herzinfarkte komplett anders aussehen bei Frauen als bei Männern. Und das hat mich komplett geflasht, weil ich mir dachte, aber ich habe doch jetzt über Jahre gelernt, dass es so ist. Und wie kann dann das jetzt sein, dass es bei Frauen plötzlich ganz anders aussieht, dass sie ganz andere Symptome entwickeln bei einem Herzinfarkt? Ich wusste relativ lange, dass ich Orthopädie Unfallchirurgie machen möchte und hatte mich so ein bisschen geärgert, weil in dem Themenbereich gab es überhaupt nichts. Wir hatten zwar so ein Seminar, aber eigentlich ging es da eher so um Karrierewege von Frauen in der Orthopädie und Unfallchirurgie, auch ein wichtiges Thema, aber um die eigentliche geschlechtsspezifische Medizin ging es gar nicht. Und das hatte mich damals schon geärgert, habe es dann aber wieder verworfen, einfach hingenommen, und dann hat mich das dann immer wieder eingeholt während meiner klinischen Tätigkeit, weil ich dann auch immer wieder gemerkt habe, es gibt ja schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen, nur wir wissen es nicht, registrieren es teilweise auch nicht und adressieren es deswegen auch nicht. Deswegen, es war so ein bisschen so ein, ich nenne es mal holpriger Weg, das war jetzt nicht ganz klar vorgeformt, ich bin Gendermediziner und jetzt mache ich noch Orthopädie und Unfallchirurgie, aber umgekehrt auch nicht.
Wir haben Zuschriften bekommen und ich habe es auch schon von Freundinnen gehört, Frauen, die das bisher nicht kannten, die vielleicht auch sportlich oder sogar sehr sportlich sind und plötzlich klagen, ich fühle mich wie 100, wenn ich nur aus dem Bett rauskommen soll, ich bin so steif, mir tut alles weh, der ganze Körper. Und kürzlich habe ich gelesen, 80% der Frauen haben Gelenkschmerzen in den Wechseljahren, 25% ganz dolle. Ich will jetzt gar nicht weiter auf die Zahlen hinaus, weil selbst wenn es nur halb so viele sind, scheint es mir doch ein Riesenthema zu sein. Und ich habe jetzt mal diese Anfängerfrage an dich, weil ich wirklich nicht weiß, wie entstehen denn überhaupt Gelenkschmerzen? Wenn ich mich jetzt nicht gerade verletzt habe oder eine Riesenentzündung habe im Gelenk, mit welchen Strukturen haben wir es da zu tun und wann tun die weh?
Naja, also generell ist es schon so, ist egal, ob es eine Entzündung ist oder eine Verletzung ist. Also Schmerzen entstehen von Grund auf erstmal gleich. Also wir haben Schmerzrezeptoren und die müssen im Endeffekt erstmal angeregt werden, diese Schmerzrezeptoren. Das passiert, ich nenne es mal bei gesunden Menschen, durch schon eher größere Traumata oder größere Entzündungen. Die haben eine extrem hohe Reizschwelle, ehe da überhaupt ein Schmerz entstehen kann. Also die müssen getriggert werden. Jetzt ist es aber so, es gibt ja dann zum Beispiel auch in der Menopause dann die Frauen, die sagen, sie haben jetzt plötzlich Schmerzen bei nur geringen Bewegungen. Das ist ja kein adäquater Reiz, damit ein Schmerz entsteht. Das heißt also, da gibt es einen anderen Mechanismus und der besteht darin, dass aus irgendwelchen Gründen auch immer inflammatorische Substanzen, also im Endeffekt entzündungsanregende Substanzen ausgeschüttet werden im Gelenk und die sensibilisieren diese Rezeptoren erstmal. Das heißt, die Reizschwelle ist gar nicht mehr hoch. Da reichen ganz, ganz minimale Traumata, Bewegungen, dass die plötzlich anschlagen und sagen, hier ist ein Schmerz. Und dieses Signal wird dann weitergegeben, dass wir überhaupt Schmerzen empfinden. Das entsteht ja dann eigentlich erst wieder im Gehirn, dass wir überhaupt diese Wahrnehmung für Schmerzen haben. Aber der eigentliche Reiz, der entsteht an diesen einzelnen Schmerzfasern. Und deswegen ist dieses Prinzip immer gleich. Also entweder ist es Hitze, es ist eine mechanische Belastung, also sprich auch ein Trauma oder halt irgendwelche anderen Dinge, die dann an diesen Rezeptor einfach andocken, beziehungsweise da werden Ionenkanäle geöffnet und da wird so eine ganze Kaskade erstmal aktiviert und dann entsteht dieser Schmerz.
Und das passiert dann auch gleichzeitig bei allen Gelenken im Körper. Also das finde ich so spezifisch, ne, dass dann die Frauen daherkommen und sagen, mir tun jetzt nicht nur die Knie weh, weil ich immer meine Extremsportarten gemacht habe, weil ich immer so schön joggen gegangen bin, sondern ich spüre es im ganzen Körper. Das finde ich so, und das scheint mir neu zu sein, genau, in dieser Lebensphase.
Da wissen wir nicht, warum das bei denen dann so ist. Wir glauben ja, dass es wahrscheinlich dieses Defizit an Östrogen ist, weil Östrogen kann diese Schmerzfasern modulieren. Ja, also es gibt eigene Rezeptoren an diesen Schmerzfasern, wo Östrogen andocken kann und kann den Schmerz modulieren. Das heißt, wenn ich kein Östrogen mehr habe, so zumindest aktuell die Vorstellung, kann der Schmerz weniger moduliert werden, kann weniger herabgesetzt werden. Das heißt, man empfindet plötzlich mehr Schmerzen. Warum das aber in einigen Strukturen mehr ist als in anderen, wissen wir ja gar nicht. Also wir wissen da eigentlich fast gar nichts darüber. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Also wenn man sich überlegt, es gibt so die erste Veröffentlichung aus dem Jahr 1925, ist jetzt fast 100 Jahre her, dass man wirklich mal damals schon runtergeschrieben hat, dass plötzlich, dass es eine eigene Entität ist, diese Frauen in den Wechseljahren, die Kniebeschwerden entwickeln.
Speziell Kniebeschwerden.
Da gibt es eine Veröffentlichung, das hat man, glaube ich, lange gar nicht registriert, die kann man sich wirklich angucken und da werden so unterschiedliche Gruppen an Patienten im Endeffekt einfach aufgedröselt und dann wird gesagt, also es gibt die Patienten, die haben deswegen Knieschmerzen und dann gibt es die, die haben deswegen Knieschmerzen. Damals war Tuberkulose noch ein großes Thema. Also diese Entitäten und eine Entität, und ich glaube, diesen 6 Gruppen waren das, waren die Frauen in den Wechseljahren. Also da hat man schon festgestellt und hat auch gesagt, das hat wahrscheinlich was mit den Hormonen zu tun. Jetzt müsste man sich ja eigentlich denken, naja, jetzt haben wir 100 Jahre später fast, da haben wir jetzt schon wirklich mehr Erkenntnisse, das kann ich sagen, ist nicht so. Das ist eigentlich erschreckend, also wenn man das so recherchiert. Ja. Ne? Also man weiß es schon eine Weile, diese Veröffentlichung gab es damals, eben man dann nochmal darauf zurückgegriffen hat, war das dann wieder in den 60er Jahren, da hat man das nochmal in wirklich kleineren Studien nochmal thematisiert, aber es dann wieder nicht mehr nachverfolgt. Hatte keine große Lobby das Thema und deswegen wissen wir da noch nicht so viel drüber. Sprich, ich wundere mich auch immer, warum die Frauen dann kommen und haben dann wirklich auch, die haben ja diese klassischen Nackenbeschwerden, Schulterschmerzen, aber auch Knieschmerzen.
Die Frozen Shoulder, ne, habe ich auch gelernt im Rahmen dieses Podcasts, ne,
genau.
Dass das auch so eine Wechseljahresbeschwerde ist im asiatischen Raum, so als die Hitzewallung gilt, ne?
Genau.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G Und eine Ornette Flat ist auch dabei. Meno an mich Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und was ich jetzt auch tatsächlich aktuell habe, das ist ganz witzig, dass es jetzt so gerade korreliert. Ich habe gerade 3 Patientinnen auf der Station, wo wir teilweise nicht wissen, woher diese Knieschmerzen kommen. Und die eine hat jetzt auch wirklich eine Gelenksteife. Die hatte eigentlich nur, ich nenne es mal ein kleines Trauma im Winter nach dem Skifahren. Und ihr ist das komplette Kniegelenk eigentlich eingesteift. Die habe ich vor ein paar Tagen operiert. Auch da war nicht so ganz ersichtlich. Es gab eigentlich keinen größeren Grund, warum das jetzt passieren müsste. Und ich habe die tatsächlich, bevor ich sie operiert habe, nochmal zum Gynäkologen geschickt. Es kam raus, sie ist mitten in den Wechseljahren, die kriegt jetzt eine Hormonersatztherapie. Ob das jetzt den großen Einfluss jetzt nach der Operation bringt, weiß ich nicht. Aber ich finde, wenn man diese Vermutung hat, dann sollte man dem ja auch nachgehen.
Ja, das ist doch großartig. Das ist das Allergrößte, wenn Ärzte diese Schlüsse ziehen, ne? Weil ich glaube, ganz viele haben die Wechseljahre einfach immer noch nicht auf dem Zettel.
Nee.
Aber das ist ja immer der Witz, dass man dann im Einzelfall es niemals wird beweisen können. Ne? Ist es jetzt die Hormonersatztherapie, die es gebracht hat oder war es die Operation?
Ja, muss ja auch nicht. Also ich finde, man muss jetzt ja auch nicht den Anspruch haben, man selbst war jetzt derjenige, der geholfen hat und die anderen waren doof. Also ich finde, man muss mal von diesem Ansatz wegkommen. Es sind ganz oft unterschiedliche Dinge, an denen man irgendwo modulieren kann, also unterschiedliche Stellschrauben. Es ist ja jetzt kein einzelnes Problem, wo nur ein Arzt dran muss, sondern man kann ja wirklich interdisziplinär arbeiten. Das ist inzwischen sehr, sehr schwierig. Die Kommunikation zwischen den Ärzten ist schwierig, weil wir einfach auch wenig Zeit haben. Ich meine, wenn ich die zum Gynäkologen schicke, ist es ein ambulanter Arzt. Wenn der Sprechzeiten hat, stehe ich meistens im OP, versuchen sie da mal eine Kommunikation herzustellen. Die haben auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Wir können nicht jeden Patienten durchbequatschen im Endeffekt. Wir machen das gerne, aber das funktioniert nicht. Also muss ich mich darauf verlassen, dass die Patienten mit den entsprechenden Informationen dorthin gehen, auch von den Gynäkologen ernst genommen werden. Das ist auch nicht immer der Fall. Und die auch entsprechend auf die Diagnostik einleiten. Ne? Aktuell habe ich da ein bisschen Glück. Wir haben da wirklich ein paar niedergelassen, die extrem pfiffig sind und sich da auch komplett drauf einlassen. Die machen das auch und nehmen das auch sehr ernst. Ich habe das aber auch schon in anderen Städten anders erlebt.
Und ich kenne einfach diese Geschichte so gut von der mittelalten Frau, die so einen Ärztemarathon rennt wegen Gelenkbeschwerden, bis ihr dann irgendwann jemand Östrogene verschreibt. Mhm. Also wie gesagt, es gibt ja einfach zig andere Gründe, die auch noch eine Rolle spielen können. Aber es ist so wichtig, dass man es einfach auf dem Zettel hat.
Ja, na klar können es auch andere Gründe sein, aber warum können es dann nicht mehrere Gründe sein? Ich sage immer, man kann ja Läuse und Flöhe haben.
So sieht's aus. Also das leider.
Naja, also das macht es natürlich schwieriger, macht es aber auch interessanter, aber dann kann man das doch auch mal angehen. Also mich hat es wirklich gefreut, weil es bei ihr tatsächlich so war, man hatte die Wechseljahre nicht auf dem Schirm, absolut nicht, sie selbst auch nicht. Sie meinte, ich habe ja sonst keine Symptome, dann habe ich ihr erstmal erklärt, dass eigentlich die Gelenkbeschwerden die häufigsten Symptome in den Wechseljahren sind. Da war sie auch ganz überrascht. Und das Ähnliche habe ich jetzt auch mit einer anderen Patientin, die haben wir auch vor einer Woche aufgenommen, hat auch massivste Knieschmerzen. Auch da sind wir jetzt dazu übergegangen, die wird jetzt eine Hormonersatztherapie bekommen.
Ja, toll. Also das sage ich jetzt nicht, weil unbedingt jeder Hormone nehmen soll, ne? Aber es ist einfach toll, wenn zusammen gedacht wird.
Ja.
Jetzt hattest du erzählt von Kniebeschwerden und so weiter, ist ja auch dein Fokus sozusagen. Aber ich finde, dass man von Frauen, die so in der Mitte des Lebens sind, auch dieses Wort, und wir haben uns darüber kaputt gelacht, Morgensteifigkeit. Eine Freundin von mir, Christine Hovila und Autorin bei der Brigitte, die hat eine Kolumne darüber geschrieben, weil das einfach so lustig ist, wenn man dann morgens nicht mehr aus... Also ich meine, es ist natürlich nicht lustig, ne? Aber allein das Wort Morgensteifigkeit kann man schon erstmal drüber lachen.
Ist ein häufiges Symptom, ehrlicherweise, eine Orthopädie.
Ja, ja, aber ich meine, das hat doch auch, dass die Frauen dann, wenn sie 45, 50 sind, mit einem Mal sich total geschreddert fühlen und nicht mehr rauskommen aus dem Bett, wenn ich das jetzt höre, dass Östrogene unmittelbar den Schmerz im Gelenk modulieren, dann liegt doch diese Vermutung total nahe, dass das auch da ein Faktor ist. Oder, das war meine eigentliche Frage, oder ist das nochmal was ganz anderes? Weil, was ich nämlich auch gelesen habe oder jetzt aufgeschnappt habe in den letzten Jahren, wo ich viel über Wechseljahre nachgedacht und gesprochen habe, dass Progesteron, das ist also der Spiegel lässt ja als erstes nach, dass das ja auch in der Schwangerschaft die ganzen Strukturen so ein bisschen lockerer macht und sich das eben auch im Gelenk bemerkbar macht. Sprich, weniger Progesteron bedeutet straffere Strukturen, bedeutet diese Steifigkeit am Morgen, dieses Gefühl, ich bin wie eingelaufen. Aus Sicht der Orthopäden schlüssig?
Ja, also diese Vorstellung ist da. Ob das jetzt das Östrogen ist oder Progesteron, wissen wir nicht.
Okay.
Also die Überlegung ist ja, das Östrogen vor allem, da wissen wir es eher, hat ja wirklich direkten Einfluss auf die Kollagensynthese. Das weiß man ja auch am Knochen. Also Knochen wird ja auch brüchiger. Das hat auch was mit dem Kollagenstoffwechsel zu tun.
Und die Haut wird auch
Die Haut, genau, das ist das, was man als erstes sieht. Ich sehe immer die Knochenbrüche, deswegen bin ich da immer mehr fokussiert drauf. Ja, und da muss man schon sagen, dass es wahrscheinlich wirklich einen direkten Effekt aufs Bindegewebe auch hat, dass insgesamt auch das Bindegewebe steifer wird. Und man deswegen auch dieses Steifigkeitsgefühl bekommt. Das ist nicht nur die Schmerzen, es ist wirklich ein richtiges Steifigkeitsgefühl. Man darf aber immer nicht vergessen, also natürlich können es die Wechseljahre sein, es können die Hormone sein, was wirklich absolut noch nicht bewiesen ist. Also wir wissen ja nicht mal, wie viel Hormonkonzentration haben wir denn im Gelenk im Verhältnis zu der Hormonkonzentration im Blut. Wissen wir ja gar nicht. Also auch da haben wir keine Relation. Also ich weiß ja gar nicht, wenn ich jetzt in der Blutbahn weniger Östrogen, weniger Progesteron habe, hat es direkten Einfluss auf die Konzentration im Kniegelenk zum Beispiel. Also nimmt es im gleichen Ausmaße ab. Das ist noch nie getestet worden. Das ist jetzt das ist eine Studie, die wir gerade auflegen wollen, weil ich ja erstmal gucken muss, was ist denn der Normalzustand, um dann rauszufinden, was ist denn überhaupt der krankhafte Zustand. Also gibt es dann irgendwann einen Schwellenwert, wo ich sagen kann, wenn ich den im Gelenk unmittelbar unterschreite, kann das gefährlich werden für zum Beispiel Knorpel, weil der Knorpel ist ein wichtiges Element in den Gelenken. Muss ich da vielleicht auch was substituieren, wenn ich eine Knorpeltherapie mache? Das sind ja alles so die Fragestellungen, die wir gerade haben. Und das können wir überhaupt nicht beantworten, weil nicht mal die Grundlagen dafür da sind. Die müssen wir jetzt als erstes angehen.
Dann weiß man sicherlich auch noch nicht, ob es irgendeine Form von zyklusabhängiger Schwankung gibt im Gelenk, ne?
Nee, gar nicht. Also, wir wissen ja gar nichts darüber. Also wenn wir ja nicht mal überhaupt so ein Grundlevel wissen, zyklusabhängige Schwankung, da brauchen wir noch gar nicht drüber reden. Ist aber auch was wir tatsächlich auch mit angehen wollen. Da ist auch die Gesellschaft für Knorpelregeneration auch groß interessiert. Ich soll da jetzt auch im Beirat Mitglied werden, damit wir dieses Thema auch bearbeiten können, weil die dann Schwerpunkt drauf setzen wollen.
Und das ist ja toll. Das ist ja super. Also ich mit dem Progesteron, ich zuck da immer so ein bisschen, weil ich meine, auch die jungen Frauen haben ja in der ersten Zyklushälfte gar kein Progesteron, deswegen wachen sie nicht geschreddert auf, ne? Also es muss auch da irgendwie ein komplexes Geschehen sein.
Naja, ist immer die Frage, wie lange muss ich denn ein gewisses Level haben, damit es Auswirkungen auf die Strukturen hat? Die Strukturen müssen sich ja auch erstmal verändern. Ich kriege die Frage ganz oft gestellt im Leistungsbereich bei den Kreuzbandrissen, weil Kreuzbandrisse häufig bei Frauen auftreten und weniger bei Männern. Und dann werde ich immer gefragt, naja, müssen wir jetzt die Sportlerinnen anders trainieren? Müssen wir das an den Zyklus anpassen? Da sind die Erkenntnisse noch nicht wahnsinnig groß. Und dann sage ich aber auch immer, ich bin mir nicht sicher, ob sich auch das Kollagen auch in Kreuzbändern entsprechend schnell immer wieder anpasst und modulieren lässt innerhalb dieser kurzen Zyklusphasen.
Okay.
Das wissen wir ja auch gar nicht. Es kann auch sein, dass es erstmal gar keine großen Auswirkungen hat. Deswegen ist es ja ein Unterschied, ob ich mir da wirklich diesen kurzen Zyklus anschaue oder halt, ich nenne es mal eine fortschreitende Periode in den Wechseljahren. Das ist ja kein Abfall von jetzt auf gleich innerhalb von 5 Tagen. Das ist ein Unterschied.
Okay, und das wird man ja auch niemals nachvollziehen können, wie lange das jetzt schon läuft und wann das irgendwie losging. Ja. Also dann dieser Zeitpunkt ist schwer zu erkennen.
Es ist schwer zu erkennen und wir müssen halt erstmal dann größere Bevölkerungsstudien auflegen, um zu sehen, okay, welches Level sollte man dann nicht unterschreiten, wann treten die meisten Probleme auf. Aber was mir halt auch immer wichtig ist, ist, natürlich können diese Beschwerden im Rahmen der Wechseljahre auftreten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es ganz viele Erkrankungen gibt, die bei Frauen dann häufiger auftreten, gerade auch in diesen Lebensphasen. Es ist zum Beispiel auch eine Rheumaerkrankung, die darf nicht übersehen werden. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Therapieansatz. Also wie oft erlebe ich Patientinnen, wo über Jahre negiert wird, dass sie eine Rheumaerkrankung haben. Und teilweise aber auch schon so eklatant, wo ich mir denke, naja, also noch mehr Symptome kann man ja gar nicht aufweisen. Aber es wird ihnen immer wieder gesagt, sie haben keinen Rheuma, werden an vielen Gelenken operiert. Die kommen dann meistens und erzählen mir, oh, ich habe jetzt schon mal eine Gelenkspiegelung an beiden Schultern gehabt und beide Knie und jetzt tun mir aber auch noch die Hüften weh. Ach, nur eine Wirbelsäulen-OP hatte ich auch, die sind 45. Ja, man denkt ja, naja, da müsste ich ja mal hellhörig werden. Also bevor man dann wirklich Rückschlüsse zieht, muss man aber auch wirklich ganz essentielle Erkrankungen, die wirklich einen großen Impact haben können, erstmal ausschließen oder sich auch darüber Gedanken machen. So eine Rheumaerkrankung kann man inzwischen ganz gut therapieren. Das ist natürlich eine Langzeittherapie, ist eine lebenslange Therapie mit Immunmodulatoren. Aber das muss man auch erstmal einleiten. Also ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Ich glaube, meine Hälfte der Familie besteht aus Rheumaerkrankten. Also ich warte auch schon auf meine Rheumaerkrankung, weil die im Endeffekt, die ist genetisch, wird die vererbt. Aber auch da habe ich das erlebt. Also es hat im Schnitt 5 bis 6 Jahre bei denen gedauert.
Ja, Wahnsinn.
Und
ja,
ich habe die immer selbst dahin geschickt und meinte, bitte lass das nochmal abklären, weil ich glaube, das ist definitiv eine Rheumaerkrankung, aber ich werde jetzt die Medikamente nicht einstellen. Hat lange gedauert.
Naja, und dann finde ich, gibt es noch den Punkt des Gelenkverschleiß. Ne? Wir haben es vorhin schon mal angerissen. Also auch da muss man sagen, wenn man dann erstmal 45 oder 55 ist, ist das auch eine gute Erklärung für Gelenkprobleme. Ne?
Die, ja, natürlich.
Die sind einfach nicht mehr 20. Ne?
Ja, natürlich. Und das haben wir ja auch. Also das ist ja auch ein Thema vor allem bei Frauen. Also Kniearthrose. Also Gelenkverschleiß am Knie ist häufiger ein Problem der Frau als bei Männern. Also wir setzen auch mehr Knieprothesen in Deutschland bei Frauen ein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das bei allen machen müssen.
Okay, das ist ein anderes Thema.
Nee, aber es kann ja wirklich sein, also wir wissen ja nicht, ob viele, also man kann ja natürlich Arthrosezeichen im Röntgenbild haben und man kann auch Schmerzen haben, aber kommen die Schmerzen wirklich von der Arthrose oder kann man die anderweitig therapieren? Also wenn wir wissen, dass es auch ein häufiges Symptom der Wechseljahre ist, warum denn nicht erstmal anderweitige Therapien machen und dann schauen, ist denn so.
Operieren kann man immer noch, ne?
Kann man immer noch. Also das läuft einem dann erstmal nicht weg. Aber das wäre interessant zu schauen, ob wir dann vielleicht weniger Knieprothesen implantieren müssen. Also
ja, leuchtet mir total ein. Bin ich unbedingt dafür.
Also ich möchte jetzt nicht meinem Kollegen zu nahe treten, die das natürlich den ganzen Tag machen. Die machen das schon aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ich finde, das ist eine durchaus nachvollziehbare Überlegung.
Aber sag mal, es gibt da noch dieses Kriterium des Schmerzes, der sozusagen da ist und besser wird, wenn man in die Bewegung kommt, der Anlaufschmerz, ne? Und dann gibt's den Schmerz, der da ist und schlechter wird, wenn, oder der überhaupt erst kommt, wenn man anfängt, sich zu bewegen. Kann man da differenzieren? Hat der eine eher was mit Hormonen zu tun als der andere? Muss einen der eine mehr beunruhigen als der andere?
Nee, das wissen wir nicht. Also beunruhigen sollte einen erstmal jeder Schmerz, um das schon mal klarzustellen. Also Schmerzen sind nicht normal. Ob der eine Schmerz jetzt mehr mit dem anderen, mit den Hormonen zu tun hat, das wissen wir einfach noch nicht. Also wir wissen, dass bestimmte Schmerzen eher für Arthrose sprechen oder für eher entzündliche Erkrankungen, das schon.
Und das ist der Arthrose-Schmerz, ne, der so in der Bewegung dann eher besser wird, weil das Gelenk besser versorgt wird.
Ja, genau, aber auch die haben im fortgeschrittenen Stadium auch schon einen Ruheschmerz. Also das ist dann, die haben wir dann auch schon Nachtschmerz und Ruheschmerz, das sind die Kandidaten, die wir dann auch operieren. Also das ist auch stadienabhängig. Aber natürlich fragen wir auch immer, wann fällt was auf? Das eine kann dann auch wirklich auch das Rheuma sein. Die haben da ja auch diese Morgensteifigkeit. Ja, das ist ganz, ganz häufig, wenn man dieses Schlagwort benutzt, dann bahnt man erstmal schon mal so diese Rheumaerkrankung. Daran wird dann erstmal gedacht.
Ja, aber ich glaube, Rheuma ist wirklich auch ein super Stichwort, weil Frauen haben ja auch mehr Autoimmunerkrankungen.
Genau.
Ich wollte noch einmal fragen, wir haben jetzt über die Gelenke gesprochen, aber was mir auf der letzten Jahrestagung der Deutschen Menopausegesellschaft so klar wurde, also auch die Knochenschmerzen, ne, sind ja inzwischen, oder ist inzwischen klar, dass das auch ein Wechseljahressymptom sein kann. Was tut denn da weh am Knochen? Also du meintest eben, sei eigentlich alles gleich, aber ich würde trotzdem gerne nochmal, was weiß man darüber? Weicht das irgendwie ab vom Gelenk? Gibt's da was so?
Ja, also prinzipiell haben wir auch da die Schmerzfasern. Also es geht ja immer um die Lokalisation von Schmerzfasern. Wo sind die überall drin? Die sind vor allem an der Außenhaut am Knochen. Die tut vor allem weh. Das merkt man immer, wenn man sich mal so das Schienbein anstößt. Das tut ja ganz gewaltig weh da draußen. Das ist gar nicht so, dass das Innenleben was weh tut. Warum das jetzt genau dann in den Wechseljahren mit auftritt, wissen wir nicht. Also warum, also ob da jetzt plötzlich die Belastung größer wird, weil die umgebende Muskulatur sich verändert. Also so richtig schlüssig ist es für mich noch nicht, warum es da dann gerade weh tut. Also insgesamt ist es schon so, es gibt bestimmte Strukturen, die tun mehr weh als andere, weil die besonders mit Schmerzfasern versorgt sind. Also was immer witzig ist, das möchte mir mal keiner glauben, so ein Knorpel tut nicht weh. Also wenn er kaputt ist, tut er weh, aber eigentlich der Knorpel an sich hat gar keine Schmerzfasern. Also es gab auch schon verrückte Leute, die haben sich selbst eine Kamera ins Knie gesteckt und haben dann ohne Narkose dann immer ihren Knorpel ausgetastet. Haben keine Schmerzen. Also so gibt es Strukturen, die tun überhaupt nicht weh, können aber, wenn sie verletzt werden, dann tun sie wiederum weh. Auch da, weil Entzündungsmediatoren ausgeschüttet werden durch eine Verletzung und damit auch wieder Schmerzfasern aktiviert werden. Warum das jetzt in den Wechseljahren so ist, weiß keiner. Ich weiß, es ist traurig, es ist immer keine Antwort, die man hören möchte.
Ja, ich habe hier jetzt noch eine Frage stehen, konkret zum Östrogen. Ich habe gelesen, dass Östrogene die Gelenkschmiere verflüssigen können und dafür sorgen, dass einfach alles viel geschmeidiger läuft. Ist das, also das ist bekannt.
Das ist auch so, das hat wirklich was mit dem Kollagen zu tun. Kollagen ist ja dafür da, deswegen sehen wir auch etwas praller aus im Gesicht, wenn wir da viel Kollagen drin haben, weil das ja auch Flüssigkeit bindet.
Ah, okay, das ist einfach nur dieser Effekt, dass es Feuchtigkeit anzieht, also einlagern kann.
Genau, es zieht die Feuchtigkeit an und das haben wir natürlich auch im Gelenk und dann wird es flüssiger.
Okay.
Ja, das gibt's schon und das ist durchaus nachvollziehbar, klar.
In den Wechseljahren geht es ja eher darum, dass dann die Ausschläge unheimlich hoch sind, also mal auch ganz viel Östrogen da ist und so weiter. Wenn man jetzt schon gar nichts darüber weiß, wie es im normalen Zyklus, also der fruchtbaren Frau, in den Gelenken mit dem Östrogen aussieht, ich wollte es jetzt nur noch mal einmal sicher gehen, dann weiß man über die Wechseljahre vermutlich schon erst recht gar nichts.
Nee, ne? Also du weißt ja, wie populär das Thema in den letzten Jahren war, nämlich nicht so wirklich populär. Also natürlich hat man da auch wenig in die Forschung investiert. Also das wollen mir ja viele Leute mal nicht glauben. Das ist ja auch ein Thema insgesamt auch in der Gendermedizin. Das sind ja oftmals Studien, sind vielleicht mal gemacht worden, aber nur ganz wenige und nicht veröffentlicht worden. Man unterliegt auch da wirklich auch Modeerscheinungen. Das ist so, erstmal braucht man Geld für Studien. Ja, sie müssen die, also man muss die Gelder ja irgendwo herbekommen, irgendjemand muss sie geben und das machen die nur, wenn ein Thema für die besonders interessant ist und es irgendeinen Impact dann später auch auf den Alltag haben wird. Das hat man jahrelang nicht gesehen. Und da hat man dann gesagt, das ist erstens eine Patientengruppe, die interessiert uns nicht so sehr, ja, was soll man da jetzt noch finden, das macht nicht so viel Sinn. Und dann müssen ja diese Studien, damit man, also man hat die gemacht, hat viel mit Zeit investiert, müssen veröffentlicht werden in diesen wissenschaftlichen Journals. Auch die unterliegen einer gewissen Modeerscheinung, weil die Herausgeber sind verantwortlich, dass die Studien häufig zitiert werden in anderen Studien. Damit generiert man sogenannte Impact-Faktoren. Das deutet also, je höher der Impact-Faktor, desto wichtiger diese Zeitschriften, also Nature zum Beispiel, ist, glaube ich, das ist die Zeitschrift, die den meisten bekannt ist. Würde natürlich gerne jeder Wissenschaftler rein, funktioniert aber sehr selten. Das ist natürlich eine riesige Auszeichnung, weil daran orientiert man sich dann auch, wie man später auch bestimmte Titel bekommt, wissenschaftliche Titel. Wenn die aber wissen, das ist ein Thema, was niemanden aktuell interessiert, wird dieses Thema nicht veröffentlicht. Da kann diese Studie noch so gut sein, weil es wird nicht geklickt. Und dann war es das auch. Also gab es eine ganze Zeit lang kaum Interesse für dieses Thema. Also selbst wenn es Einzelne gab, die es hätten machen wollen, ist man da abgestorben, weil man wurde belächelt und dann hat man halt auch immer noch aufgegeben. Und so sind diese Mechanismen.
Also im Verhältnis am meisten gibt es ja dann oft eben doch, wenn es um Arzneimittel geht, weiß man irgendwas von der Wirkung von einer Hormonersatztherapie auf Gelenkbeschwerden, also was wirklich sozusagen abgehangene wissenschaftliche Literatur ist. Also aus der, wie sagt man, aus der Crowd höre ich das die ganze Zeit, aber gibt es,
ist ja,
das
aber wie? Es ist nichts Überzeugendes. Also ich finde, es ist ganz so wenig Evidenz, das ist immer, man muss immer unterscheiden, nur weil eine einzelne Studie mal irgendwas herausgefunden hat, ist es noch lange nichts Überzeugendes. Es müssen mehrere Studien dann immer wieder zu demselben Ergebnis kommen. Man bildet dann wieder andere Studiengruppen, im Endeffekt also sogenannte Meta-Analysen, wo man dann unterschiedliche Studien zusammennimmt und guckt, was ist jetzt die Aussage? Also gibt es da einen Konsens? Und dann kann man auch darüber sprechen, dass es wirklich Inhalt hat. Also ich bin kein großer Fan davon, irgendwo eine Studie zu suchen. Und das, man findet auf der Welt zu allem eine Studie, die die Aussage hat, die man gerne sucht. Finde ich zu jedem Thema.
Also aus deiner Sicht alles noch nicht wirklich gut bewiesen. Aber jetzt vielleicht ein Erfahrungswert, also weil ich mir einfach diese Knochen- und Gelenkstrukturen, ich kann mir das so schwer vorstellen. Was würdest du denn vermuten, einfach aus deiner Erfahrung heraus oder aus deinem Umgang mit dem Gelenk heraus, wie lange muss man denn Hormonersatztherapie nehmen, damit sich was bessert, wenn jetzt tatsächlich die hormonelle Situation eine Rolle spielt? Das geht ja vermutlich dann auch nicht von heute auf morgen.
Nee, also aktuell sage ich den Patientinnen immer, die sollen das bitte mal 3-4 Monate nehmen und dann lade ich mir die immer speziell nochmal ein, um dann auch zu fragen, wie läuft es jetzt? Gibt es jetzt schon mal einen Unterschied? Also ich finde, so nur mal 3-4 Wochen was einnehmen, das macht für mich immer noch keinen Sinn. So schnell verändern sich die Strukturen nicht relevant. Also die müssen sich ja verändern, da muss sich der Körper auch wieder darauf umstellen. Also diese Schmerzsensoren müssen ja wieder desensibilisiert werden. Das dauert. Also aktuell ist es bei mir dann halt auch in dem Bereich dann auch eher so ein Try and Error, also gucken, funktioniert das jetzt, was ich mit denen mache, oder funktioniert das jetzt nicht? Weil, also ich bin schon davon überzeugt, dass es einen großen Impact haben kann. Aber ich muss es halt bei den Patienten dann auch einfach selbst sehen. Deswegen lade ich mir dann immer ein. Aber es sind so aktuell so der Cut-off 3-4 Monate.
Okay. Und sag mal, das hat mir auch eine Hörerin geschrieben, ich kann es ja vielleicht einfach mal vorlesen, die also auch ein Riesengelenkschmerzthema hatte. Und jetzt schreibt, die HRT hat bei mir schon einiges reduziert, aber befreit bin ich nicht von meinen Gelenkschmerzen. Meine Frauenärztin nimmt das nicht richtig ernst und bei der Hausärztin wird mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Wohin nun? Zu welchem Arzt geht man? Rheumatologe, Orthopäde? Also da möchte ich dich jetzt nicht verabschieden, ohne das noch einmal erfragt zu haben. Wie würdest du vorgehen?
Also ich frage mich das auch ganz oft. Also weil ich dann auch manchmal wirklich verzweifelt bin, manchmal denke, es muss doch jetzt mal noch irgendeiner hier mitmachen. Also ich habe immer das Gefühl, dass dann viele irgendwann aufgeben und dann einfach nur weiterschicken, weil sie gar keinen Bock mehr daran haben, darüber nachzudenken. Also Nummer eins ist, ja, man muss schon mal zum Orthopäden gegangen sein, braucht auch mal eine Bildgebung, also sprich Röntgen, MRT, das ist immer davon abhängig, wie gerade die Beschwerden sind, weil es kann wirklich mal was Strukturelles sein. Ja, es kann sich auch verändern, weil das vor einem Jahr noch nicht
eine
war.
Verletzung
kann, oder? Eine Verletzung kann es sein, es kann eine Verletzung am Knorpel sein, es kann eine Verletzung am Meniskus sein. Bänder, dazu gehört meistens eher schon ein Trauma dazu. Aber das muss man mal abgeklärt haben. Und ja, man darf auch mal zum Rheumatologen gehen. Ich weiß, das dauert meistens 6 Monate, ehe die Patientinnen da einen Termin bekommen. Das ist wahnsinnig frustrierend.
Du hast ja eigentlich vorhin gesagt, man sollte sogar zum Rheumatologen gehen, ne?
Sollte man schon und sich da aber auch nicht beirren lassen. Die nehmen natürlich auch Blut ab. Das werden auch immer Rheumafaktoren getestet. Wenn Rheumafaktoren negativ sind, schließt das eine Rheumaerkrankung nicht automatisch aus. Das höre ich ganz oft, das ist aber nicht so. Da muss man dann immer noch mal darauf drängen, wenn es dann immer noch mal nach einem Jahr oder 2 Jahren nicht besser wird, doch noch mal hingehen und sagen, also so richtig, Leute, das funktioniert hier nicht. Ich habe jetzt noch die Symptome bekommen und die Symptome, das würde ich mir noch mal anschauen lassen. Also diese Wege muss man schon gehen. Wenn die Gynäkologen das nicht ernst nehmen, also ganz ehrlich, kann man auch mal den Arzt wechseln. Es gibt ja inzwischen auch Plattformen, die dann auch bestimmte Leute auch vorschlagen, was ich auch wirklich gut finde. Also ich sage nicht, dass man hier ein Arzthopping betreiben soll. Das ist auch manchmal auch nicht gut, weil Informationen verloren gehen. Nur wenn man das Gefühl hat, man kommt auf irgendeiner persönlichen Ebene nicht mit einem Arzt klar, darf man den auch wechseln. Das ist bei uns auch so. Wir dürfen auch mal Patienten ablehnen, wenn wir merken, dass dieses Verhältnis so gestört ist, dass wir da auch nicht weiterkommen. Es bringt ja auch nichts. Ja, und auch das darf man dann machen. Also das ist schon so der Weg, den ich dann immer gehe. Also ich sage dann, wir haben jetzt das ausgeschlossen, bitte gehen Sie jetzt nochmal zur Gynäkologin, Sie gehen jetzt auch nochmal zum Rheumatologen. Es sei denn, ich habe noch andere Dinge, die ich gesehen habe, dann schicke ich die auch nochmal in andere Fachabteilungen. Ich habe die auch schon zum Endokrinologen geschickt, weil es kann ja auch nochmal ein Schilddrüsenproblem sein. Das alles wird dann gemacht.
Inwiefern wirkt sich ein Schilddrüsenproblem auf die Gelenke aus?
Ja, auch eine Störung der Schilddrüse kann zu Umverteilung im Knochengewebe kommen und kann dann auch wiederum zu Knochenschmerzen führen, um das mal ganz platt zu sagen. Okay. Also der Knochenstoffwechsel kann deutlich beeinflusst werden durch Schilddrüsenerkrankungen. Auch das kann man dann machen und dann hole ich mir die im Endeffekt alle immer wieder zusammen und sage dann so, ich möchte jetzt mal alle Ergebnisse von allen Kollegen haben. Und dann schaue ich mir nochmal an, was da plausibel ist und was da nicht plausibel ist. Man kann zu der Zeit, also so ist der Stand derzeit, nicht alle Schmerzen immer komplett therapieren. Auch das ist auch etwas, was man anerkennen muss. Ich glaube, dann kommt man auch besser damit klar, dass es Dinge gibt, die man nicht verändern kann. Der Körper wird leider älter und verändert sich und je mehr man darüber bewusst ist, desto besser kann man damit arbeiten. Dass man sagt, gut, ich weiß jetzt heute Morgen, das wird jetzt wehtun oder es tut jetzt weh, ich nehme jetzt da ein bisschen Zeit, ich muss da vielleicht auch meinen Alltag so ein bisschen umstrukturieren, ich brauche morgens einfach länger, wenn ich diese Morgensteifigkeit habe, ich muss mir dann mehr Zeit nehmen. Es funktioniert nicht mehr, dass ich hier einfach 5 vor 6 aufstehe und mal kurz einen Kaffee trinke und dann irgendwie zur Arbeit gehe. Ich brauche morgens mehr Zeit, ich muss mein Leben darauf so ein bisschen anpassen. Ich finde, das ist wichtig und wird auch ganz oft unterschätzt. Also wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo wir komplett leistungsfähig sein müssen. Zu jedem Zeitpunkt, in jedem Alter, egal was ist, wir müssen das immer. Das funktioniert nicht. Da muss ich mein Leben darauf anpassen. Wenn ich merke, ich bin zu gestresst, ja, es gibt Phasen, die sind stressig, aber ich muss mir dann auch mal wieder sagen, okay, jetzt muss ich aber Phasen einbauen, die dann weniger stressig sind, wo ich dann auch nochmal reevaluieren kann, ernähre ich mich auch gut, geht dann auch immer unter, das sind so Dinge. Wenn ich Gelenkschmerzen habe, sage ich den Patientinnen auch immer, ich finde, eine ordentliche Physiotherapie ist auch wirklich Gold wert, muss man sich auch jemanden suchen, mit dem man auch gut zurechtkommt. Das Gewebe muss weich gehalten werden. Ich bin großer Fan vom Yoga. Werde ich immer ausgelacht, werde ich auch von den Männern auch immer ausgelacht, aber ich finde das super. Also im Alter kommt es natürlich auch auf Krafttraining an, das wissen wir auch, aber auch auf die Bewegung, diese Beweglichkeit, Koordination, je älter wir werden, das ist ganz doll wichtig. Und ich finde, das kann man beim Yoga ganz toll machen, dass man beweglich auch in den Hüften bleibt. Das hat auch Auswirkungen auf die Kniegelenke zum Beispiel. Finde ich, kann man sich auch gönnen. Und auch selbst, wenn man es nicht verschrieben bekommt, ist einfach 3-mal zum Physiotherapeuten zu gehen, die zeigen ihm dann auch mal Übungen, die man auch selbst machen kann und die auch ungefährlich sind.
Und sag mal, weil vorhin, du hast gerade jetzt noch Ernährung angesprochen, das habe ich ja auch noch als Stichwort stehen. Mich hat neulich eine Freundin gefragt, welches Nahrungsergänzungsmittel soll ich nehmen für die Gelenke als mittelalte Frau? Konnte ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich weiß, Kollagenpulver wird gern genommen, aber es gibt ja auch so antientzündliche wie jetzt Teufelskralle oder so. Das ist ja einfach so ein Phytopharmakon. Dann hat mir neulich eine Hörerin, die schrieb uns Grünlippmuschelkapseln, das hätte es für sie total gebracht. Also wie gehst du mit dem Thema um?
Ich finde, das ist echt ein schwieriges Thema, weil es ist ein Thema, wo wahnsinnig viel Geld mitgemacht wird.
Und man relativ wenig weiß, ne?
Ja, sowieso. Also ich meine, das ist ja verrückt, also wie schlecht solche Studien, wenn da mal welche gemacht werden. Also das sind dann vor allem die Firmen, die dieses ganze Zeug dann vertreiben. Und ich mal denke, was hat ihr denn da gemacht? Also sagen wir mal so, wenn jemand etwas nimmt und er hat das Gefühl, es hilft ihm, go for it. Völlig fein. Es gibt aber keinen Nahrungsergänzungsmittel, was ich jetzt per se empfehlen würde. Also Kollagenpulver hat man jetzt wirklich schon festgestellt, wirkt nicht. Also wer glaubt, er kann mit Kollagenpulver irgendwie seinen Knorpel aufbauen? Na, das funktioniert nicht. Den Zahn kann ich schon mal ziehen. Antientzündliche Dinge schon, kann man sich schon überlegen. Also ich höre auch mal wieder Kurkuma, kann man in Grenzen machen. Man muss es jetzt aber auch nicht irgendwie hochdosiert in irgendwelchen Shots immer nehmen. Das ist ja auch teuer verkauft. Das kann man ja dann gerne ausprobieren. Ich finde, nur man sollte jetzt sein Leben nicht nur noch aus Nahrungsergänzungsmitteln zehren. Also, dass man sich vielleicht einigermaßen gesund ernähren sollte und jetzt mal blöd gesprochen, sich nicht die ganze Zeit von Fastfood ernähren sollte, ich glaube, das muss ich jetzt niemandem erklären. Aber so einen ganzen Ernährungsplan.
Schon gar nicht in der Lebensmitte, ne?
Nee, aber so einen ganz strikten Ernährungsplan und so komplett Lebensmittel ausschließen, weil die sind ja komplett schädlich, davon bin ich komplett weg. Mm. Ich finde, das sollte man auch nicht tun.
Ich finde das überhaupt nicht einfach, gerade beim Thema Ernährung, weil je mehr man sich da reinschraubt, desto eher geht auch das verloren, was Ernährung ja auch sein soll, nämlich ein Genuss.
Ja,
ne? Also
ja.
Das sind so ein bisschen zwei Pole, die schwer zu vereinbaren sind.
Ja.
Aber okay, ich wollte jetzt vor allen Dingen mal fragen, ob es ein Nahrungsergänzungsmittel gibt, wo du wirklich gute Erfahrungen mitgemacht hast.
Mm-mm.
Und ich möchte dich natürlich auch noch fragen, du bist an der Uniklinik. Ich stelle mir vor, dass da mehr junge Männer als mittelalte Frauen auf deinem OP-Tisch liegen. Ne? Gibt's
nee.
Trotzdem noch irgendein? Nee? Ach, im Ernst?
Nee.
Ach komm,
also das kann ich jetzt nicht sagen. Also junge Männer sind eher seltener. Also
okay.
Ja, wir haben die jungen Fußballer, das stimmt. Die kriegen dann von mir neue Kreuzbänder, das schon. Aber so insgesamt, also ich mache ja dann nicht nur Kniechirurgie, wir haben ja dann noch ganz viele andere weite Fächer. Wir haben viele Frauen, die so in den Wechseljahren sind.
Da muss ich jetzt aber auch nochmal fragen, was haben denn dann die wechseljährigen Frauen, die bei dir ankommen? Was liegt da oben auf? Die Knie hatten wir jetzt schon.
Knie,
was
Schulter, gibt's da? Schulter haben die viel.
Mhm, ja,
also,
klar.
Ja, dass wir die an den Schultern operieren. Wir haben inzwischen auch viele Leute mit wirklich schlimmsten Gelenkverschleiß. Hab so ein bisschen das Gefühl, also wir sind ja hier im hohen Norden, dass also der Lifestyle sehr ungesund ist. Wir haben viele übergewichtige, massiv übergewichtige, sehr ungesund lebende Menschen, viel rauchen. Also so die Maximalvariante, wie man sich nicht ernähren sollte und wenig Sport. Und genau das sehen wir auch gerade an den Gelenken. Also wir haben inzwischen auch schon so 50-jährige Patientinnen mit schwerst deformierten Gelenken, wo wir auch Prothesen einbauen müssen. Das sehen wir immer häufiger. Eigentlich schade.
Ja.
Also
ja.
Ich habe in München gearbeitet, da muss ich sagen, da ist das Bewusstsein für Gesundheit anders gewesen. Der größte Teil der Bevölkerung war wahnsinnig sportlich, eigentlich schon fast übertrieben sportlich, dass man die immer schon alle zurückhalten musste, hatten einen hohen Wissensdrang, was Gesundheit anbelangt und deswegen hat man bestimmte Erkrankungen doch weniger gesehen. Und die waren auch im höheren Lebensalter deutlich fitter.
Das ist interessant. Das ist natürlich eigentlich schön, das zu hören, denn das, was du da jetzt berichtest, ist ja im Grunde genommen, ja, es bringt was, ne?
Ja.
Sich zu kümmern, ne?
Also es geht ja gar nicht unbedingt darum, wie alt werden wir, sondern wie lange bleiben wir fit im Alter. Das ist ja auch so ein Ziel, was man sich jetzt erst in den letzten Jahren gesteckt hat. Man dachte ja immer, man möchte unglaublich alt werden, hat dann aber entdeckt, das macht keinen Sinn, wenn ich dann aber mit einer großen Demenz ab 70 Jahren irgendwo im Pflegeheim liege. Das ist auch nicht das, wie man sich das vorgestellt hat.
Das ist dieses Stichwort Longevity und das ist
genau.
Ja gerade wirklich ein Riesentrend, ne?
Mhm.
Also.
Mhm.
Ja, also letztendlich die Optimierung des gesunden Körpers, ne?
Genau.
Mit dem Ziel, diese gesunde Lebensspanne zu maximieren, ne?
Genau, ich find's einfach so eine gewisse Wertschätzung dem Körper gegenüber. Also dieses krankhafte Optimieren ist vielleicht auch gar nicht unbedingt immer so vorteilhaft. Also so ein bisschen Leben gehört dazu, aber das Bewusstsein dafür, dass bestimmte Dinge einfach gut sind, dass man sich damit auch gut fühlt.
Ja, und dass man die schützen und hegen und pflegen kann, ne?
Ja.
Und sich zum Freund machen kann.
Ja.
Und dass das vielleicht eine gute Idee ist, ne?
Ja, ne, ich meine, das ist doch der eigene Körper. Also
mhm.
Wir leben ja das ganze Leben damit. Also warum unsere Hülle im Zweifelsfall so drangsalieren, dass sie dann so kaputt ist zum Schluss, das möchte man doch eigentlich gar nicht. Also ich gehe ja mit anderen Menschen auch nicht so um. Warum dann mit mir selbst?
Mm, mm.
Ich finde, das so muss man sich immer mal wieder bewusst machen, dass es eigentlich doch ganz schön wäre und es soll ja auch was sein, was Spaß macht.
Mm.
Und es soll, deswegen finde ich immer dieses Verbissene so schwierig. Es muss nichts verbissen sein.
Das nehme ich jetzt sehr, sehr gern als Schlusswort. Liebe Rebecca, sprichst du mir aus der Seele und wirklich vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Zeit, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Danke für die Einladung. Sehr gerne.
Also, alles Gute. Vielen Dank. Ne?
Dir auch.
Tschüss,
vielen
Rebecca.
Dank. Tschüss.
Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.